Hallo zusammen und herzlich willkommen beim UX-Podcast. Mein Name ist Patrick Palowski und wir legen direkt los mit unserem ersten Gast. Heute ist es Sabrina Connings. Here we go. Erstmal, hallo Sabrina, freut mich mega, dass du Zeit gefunden hast, mit mir heute über so ein paar Themen zu sprechen. Bevor wir jetzt wirklich loslegen mit dem ersten Themenfeld, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen für unsere Zuhörer?
Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Sabrina Connings. Ich bin Philosophin. Ich arbeite in einem Bereich, der empirisch orientierte Philosophie des Geistes bezeichnet werden kann. Und ich arbeite vor allem zu Themengebieten wie Schmerzen, chronischen Schmerzen, Leiden und auch immer mehr in Bereichen der Philosophie der Psychiatrie. Und ich bin zurzeit an der Ruhr-Universität in Bochum als Postdoctoral Researcher in einem Graduiertenkolleg mit dem Namen Situierte Kognition.
Okay, das könnte man jetzt noch sehr lange aufdröseln, aber ich glaube, jetzt wird es spannend, den Bogen zu spannen zu, ich bin ja vom Hause aus Sportwissenschaftler und wir sprechen und sehr wahrscheinlich sind die meisten Zuhörer Physiotherapeuten und wir haben viele Athletiktrainer und Trainer. Jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, was soll ich denn jetzt mit der Philosophie gerade? Also du hast jetzt Schmerzen und Philosophie, was ich auch in den Papern, die ich von dir gelesen habe, wird es ja relativ schnell klar, dass das so dein Herzensthema ist. Ich meine, okay, wir haben mit Schmerzen zu tun, aber kannst du mal ganz schnell noch sagen, Philosophie klingt immer so, ja, erstmal für einige vielleicht nichtssagend. Also ich habe übrigens auch ein Grundstudium Philosophie absolviert, also nicht wirklich absolviert, aber ich habe es versucht an der Uni Köln. Und für mich gibt es da so viele Facetten, dass man vielleicht einfach mal ganz kurz sagen kann, es gibt ja ganz viele Felder, aus der man kommen kann oder aus denen man kommen kann. Was würdest du zusammenfassend sagen, warum brauchen wir die Philosophie oder was wäre so der praktische Mehrwert von dem Ganzen?
In der Philosophie selber kann man eigentlich immer schwerlich sagen, was Philosophen so machen, weil manche zum Beispiel Ethiker machen was ganz anderes als ich zum Beispiel. Aber ich glaube, der Bereich, aus dem ich komme, wo der Nutzen darin steht, sich mit Philosophie zu beschäftigen, ist, dass die Philosophie uns ermöglicht, so ein bisschen einen Schritt nach hinten zu gehen, also aus den Wissenschaften raus und uns kritischer damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich in diesen anderen Wissenschaften, was passiert eigentlich in der Praxis, was für Begriffe benutzen wir, was haben wir für eine Datenlage, nicht nur sozusagen als einzelne Datenfragmente, sondern wie können wir die in so einen übergeordneten Bau integrieren und was für Annahmen müssen wir dafür eigentlich tätigen. Ich denke, die Philosophie, oder ich komme gerade aus der analytischen Philosophie, wo eine große Leistung konzeptuelle Klarheit ist. Das heißt, man versucht, Begriffe zu klären, zu definieren, verschiedene Anwendungsfelder voneinander zu unterscheiden und auch zu sagen, ihr macht eigentlich zum Beispiel gar nicht das Gleiche, sondern ihr macht zwei unterschiedliche Sachen und es scheint nur so, als ob hier ein Problem vorliegt, weil wir glauben, über das Gleiche zu sprechen, obwohl das gar nicht der Fall ist. Das heißt, so die Vermeidung von Missverständnissen, das Schaffen von Begriffen, mit denen man arbeiten kann und häufig eigentlich so implizite Annahmen, die wir tätigen, so ans Licht zu zerren und zu sagen, darauf lasst ihr euch ein, wenn ihr das und das annehmt zum Beispiel. Das heißt, es ist eigentlich, egal welche Einzelwissenschaft wir betreiben, immer so eine Metaperspektive einzunehmen, mal raus zu zoomen und zu sagen, was machen wir denn da eigentlich gerade? Und das machen Philosophen, glaube ich, in Bezug auf ganz viele Fachbereiche, ob das jetzt die Philosophen der Biologie sind, der Physik oder eben dann auch der Sportwissenschaften oder in dem Fall zum Beispiel dann der Psychologie, wo, naja, diese Sachen ja auch häufig nicht mehr so klar voneinander als Einzelwissenschaften zu unterscheiden sind.
Ja, ich glaube, also das ist super spannend. Ich muss sagen, das Stichwort rauszoomen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das bringt mich nochmal dazu zu sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass du die Einladung angenommen hast, weil ich glaube, dass diese Notwendigkeit wirklich so langsam auch bei vielen Leuten angekommen ist. Also so ich als Spovi, wenn man fertig ausgebildet ist, merkt man, dass man nichts wirklich gut kann. Man ist nicht der Biomechaniker, man ist nicht der Psychologe. Im Sportpsychologischen Institut sitzen halt Psychologen und nicht Spovis, ne? Also zumindest zu meiner Zeit. Und was ich auf jeden Fall so langsam spüre, dass wir als Spovis zum Beispiel eher so die eierlegende Wollmilchsau sind oder sein sollten und versuchen eben diese paar Buckets, die wir haben am bewegenden Menschen oder eben auch am Menschen, der gerade Schmerzen hat, dass wir eben auch versuchen rauszuzoomen. Und ich glaube, dass wir da einen super krassen Nachholbedarf haben in Bezug auf, was du gerade nanntest, diese konzeptuelle Klarheit, weil wir einfach, ich sage es immer wieder, sehr trendgesteuert sind. Ja, viele Trends eben auch aus Amerika kommen mit neuen Begriffen und vielleicht auch teilweise aus der Forschung eben dieses Denglisch es auch nicht einfacher macht, eben wirklich klare Sachen erstens zu lernen, zu sichten und dann eben darüber zu diskutieren. Und ich glaube, dass das so der Kern ist, warum wir so trendgesteuert sind, beziehungsweise so anfällig sind für neue, komische, seltsame Ideen, die es vielleicht schon seit 20, 30 Jahren schon gibt, aber die einfach nur so neu in einen neuen Mantel gesteckt worden sind. Deswegen sehe ich die Notwendigkeit auf jeden Fall. Deswegen freut es mich mega, dass wir darüber reden können. Ich denke, dass wir da ja auf jeden Fall schon im ersten Themenfeld sind. Und zwar geht es da ja auch um Klarheit. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir da mal drüber sprechen. Warum bringt es uns da überhaupt rauszuzoomen? Das hattest du ja schon letztendlich gesagt und ich gerade auch ganz kurz. Aber wo können wir da anfangen? Was würde uns das als Trainer und Physiotherapeut oder Therapeuten an sich und anliegende Profession, was würde uns das bringen oder wie könnten wir vorgehen? Ich meine, wir versuchen vielleicht im Feld der Forschung multidisziplinär zu arbeiten und Philosophen einzuladen, aber was bringt das dem Praktiker sozusagen?
Ich glaube, vielleicht zwei Aspekte, in denen das besonders relevant sein könnte. Eins hast du auch schon angesprochen, dass es halt immer mehr sozusagen Trends gibt an Ansätzen, die auf den Markt kommen. Und das ist einfach sehr schnell überfordernd und man verliert auch den Überblick. Und es ist ja gar nicht klar, inwieweit diese operationalisiert werden können. Also inwieweit können die überhaupt empirisch überprüft werden? Das heißt, so ein bisschen sich rauszunehmen, ist zum einen rauszufinden, okay, was ist denn eigentlich der Kern dieser Ansätze? Sind die miteinander kompatibel oder widersprechen die sich? Ist das eigentlich sozusagen ergänzende Ansätze, die wir miteinander kombinieren sollten, um unser bestmögliches Ergebnis zu bekommen, oder widersprechen die sich? Oder ist das wirklich ein Fall von alter Wein in neuen Schläuchen? Dann brauchen wir auch die neue Terminologie gar nicht, sondern wir können unsere alte Terminologie benutzen, die vielleicht schon einfach verständlicher ist, die mehr Leute verstanden haben, die wir dann zusammenbringen. Und wir könnten eben auch herausfinden, was sind die Kernannahmen, die wir verifizieren müssten, um zu zeigen, dass das wirklich empirisch valide Ansätze sind, die eben nicht nur gut klingen, sondern halt auch wirklich zu bestimmten Ergebnissen führen. Ich glaube, das ist halt ein Vorteil, den man klarerweise davon haben könnte. Ich glaube, der zweite Teil ist vor allem einer, der mit diesen Kommunikationsketten zu tun hat. Dass auf der einen Seite sitzen die Wissenschaftlerinnen, dann sitzen da die Trainerinnen, die Praktizierenden und auf der anderen Seite dann noch die Patientinnen. Und wenn wir alle unterschiedliche Begriffe benutzen, wir alle vielleicht unterschiedliche implizite Annahmen haben, dann reden wir ständig aneinander vorbei. Und es kann eigentlich nur zu Missverständnissen führen. Das heißt, wenn wir am Anfang auf der theoretischen Ebene schon konzeptuell versuchen, so klar wie möglich zu sein, dann verhindern vielleicht so ein Flüsterpostsystem. Also irgendwie Flüsterpost wird es wahrscheinlich immer geben. Einfach weil das damit zu tun hat, dass jede dieser Gruppen ein unterschiedliches Interesse hat, was sie mit dem Wissen machen wollen. Ich als Philosoph will ein theoretisches Gebäude aufbauen zum Beispiel, das möglichst konsistent ist und mit empirischen Daten vielleicht noch kompatibel. Aber Praktizierende wollen ja was anderes. Die wollen ja dieses Wissen nehmen und sich überlegen, wie kann ich das jetzt in meinen Arbeitsalltag überführen. Das heißt, es lässt sich gar nicht verhindern, dass diese unterschiedlichen Perspektiven immer was anderes mit dem Wissen machen. Das ist schon, die haben alle ihre Berechtigung und das ist sozusagen Teil, wie das Ganze als sich einfach funktioniert. Aber dann sollten wir halt so klar wie möglich darüber sein, was wir in diesen verschiedenen Übersetzungsschritten eigentlich machen wollen. Und je besser oder je klarer unsere Ansätze von Anfang an sind, umso einfacher wird das. Und ich glaube, das ist auch einer von diesen großen Vorteilen, der halt eigentlich nur durch interdisziplinäre Arbeit passieren kann, weil man alle diese Interessengruppen irgendwie an den Tisch bringen muss oder zumindest in Kommunikation miteinander, damit sie halt auch sehen, wo diese Kommunikationsfehler oder Übersetzungsfehler auftreten.
Hm. Ja, das ist super spannend. Also ich glaube, dass viele Wissenschaften da die Notwendigkeit schon inhärent haben, dass die wissen, ja, wir sollten ein bisschen aufräumen. Also eine Philosophin einladen. Ich glaube, wie gesagt, dass gerade unser Feld noch mal so ein bisschen in der Vermarktungsblase dann doch vielleicht absichtlich manchmal total verrückte neue Taxonomien nutzen und irgendwelche, also im Moment ist in aller Munde, es muss Neuro davor stehen. Davor war es Functional. Ne? Also es sind immer so Buzzwords, die mit einem Rattenschwanz daherkommen, so dass man sagen kann, das, was du eben meintest mit der, ist das überhaupt kompatibel? Ja, also wir sprechen dann von Neurolinguistik, Neuromarketing, Neurotraining, was bei uns jetzt gerade auch ein bisschen hängen bleibt. Und es wäre ja schön, dass wenn die Begrifflichkeiten geklärt werden, dass man dann schnell an den Tisch kommt und sagen kann, ah, guck mal, die Grundlagenforschung der Neurowissenschaften werden hier komplett missachtet. Wir müssen uns damit nicht so krass auseinandersetzen. Ist zwar interessant, ist ein Anstoß, aber wir müssen jetzt mal relativ schnell klar Schiff machen, weil wir sowieso super viele Informationen da draußen haben. Also das macht es ja jetzt nicht unbedingt leichter, ne, dann für alles irgendwie 10 neue Begriffe zu haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch etwas, wo wir viel, viel lernen können, definitiv.
Ja, und es ist natürlich auch, wenn man sich ein bisschen dann mit den empirischen Untersuchungen dazu beschäftigt, auch ein Stück weit verständlich, weil ich meine, es gibt zum Beispiel schon Ergebnisse, die zeigen, dass wenn man Patienten sagt, wir haben eine neue Methode, dass das häufig einen stärkeren Placebo-Effekt verursacht. Das heißt, das ist ja schon, dass halt diese Neuwertigkeitscharakter auch eine entscheidende Rolle in der Interaktion zum Beispiel mit Patienten spielen kann. Aber auch, dass es in der Psychologie ja zum Beispiel auch immer mehr Forschung dazu gibt, dass eigentlich unabhängig davon, welche genaue besondere Richtung innerhalb der Gesprächspsychologie eigentlich benutzt wird, der Kernfaktor für die Effektivität dieser verschiedenen Ansätze scheint das Patient-Therapeuten-Verhältnis zu sein. Das heißt, auch das gehört ja dann vielleicht auch damit zusammen zu sehen, okay, wir haben jetzt hier 20 erfolgreiche Ansätze, vielleicht ist da ein Kern, der alle die erfolgreich macht. Und dann kann man eben auch sagen, okay, welche von diesen Ansätzen man benutzt, das hat dann vielleicht auch mit eigener Präferenz zu tun oder was in die restliche Gestaltung des eigenen Arbeitsalltags oder der eigenen Arbeitsphilosophie passt. Das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung, aber zu sehen, der Kern, der das Ganze erfolgreich macht, das ist vielleicht diese eine Sache, die, ob wir das jetzt Neuro nennen oder nicht, eigentlich überall das Gleiche ist.
Ja, das ist dann in der Diskussion mit bestimmten Interessenten oder Gruppen dann schwierig zu sagen, ja, das grundsätzlich Gute ist schon in dem Ansatz drin, aber dieser explizite Claim, den ihr dahinter packt, das ist jetzt vielleicht nicht genau der heilige Gral, den ihr so verkauft, sondern letztendlich nehmt ihr euch allgemein mehr Zeit dafür, die Allianz wird halt gestärkt und wir könnten es in Anführungszeichen eben billiger haben, ne? Also mit, was du meintest, wir haben Präferenzen, wir merken auch immer, umso spezifischer wir in die Materie gehen, in irgendwelchen Bewegungsinterventionen. Wenn wir dann wieder rauszoomen, merken wir, du kannst irgendetwas Unspezifisches machen, ne? Also bei Rückenschmerzen und Co., dass wir sagen, ja, Krafttraining, gibt es dann Übung X oder Y, also das passt komplett ins Bild, was wir jetzt so gerade versuchen, wieder aufzurollen und zu merken, okay, umso mehr wir ins Nitty-Gritty gehen, desto unechter wird unsere Aussage. Das finde ich echt spannend. Also letztendlich ist das ja auch dann Teil des Jobs, zu sagen, die Pyramide besteht aus diesem Fundament und alles, was da drüber kommt, ist eben, wie du meintest, eher die Präferenz vom Trainer, vom Therapeuten und Ähnlichem. Und wie man es dann halt auch verkauft, ist leider auch nicht unwichtig, ne? Also wenn man jetzt jedes Mal sagt, so ja, keine Ahnung, ob das funktioniert, wir probieren es mal, hab gerade eben ein YouTube-Video darüber geguckt, ist natürlich was anderes, als wenn ich irgendwie in mir allein schon das ausstrahle, dass ich Tausende von Euro für diese Ausbildung ausgegeben habe. Ne? Solche Geschichten, da könnten wir, glaube ich, auch Stunden drüber reden.
Ja, das ist dann natürlich auch nochmal Sachen, die auch noch praktischere Implikationen haben, wie Ausbildungssysteme funktionieren, wie Weiterbildungssysteme funktionieren, wie das Gesundheitssystem als solches aufgebaut ist. Da gibt es wahrscheinlich auch bessere Experten als mich drin. Aber ja, diese Sachen sind häufig verzahnter, als es einem immer lieb ist, dass man auf der einen Seite, ja, man hat diese tollen theoretischen Ansätze, aber inwieweit die natürlich in der Praxis Anwendung finden, haben natürlich noch mit viel, viel mehr Aspekten zu tun als diesen rein theoretischen. Das ist natürlich leider so.
Ja, und wenn wir dann beim Thema sind, bei der Kommunikationskaskade überhaupt, wenn wir es jetzt irgendwie versuchen aufzuräumen, da kann man eigentlich nicht das Thema Analogien ausklammern. Also Analogien sind ja quasi ein sehr starkes Werkzeug, was bei uns auch tatsächlich angekommen ist, was so Cueing angeht, wie wir Übungen angehen, kommunizieren, wie wir auch Konzepte versuchen weiterzugeben. Das wäre so das nächste Thema, was ich mit dir anschneiden möchte. Was wäre aus deiner Sicht überhaupt die Notwendigkeit für Analogien? Ist ja relativ schnell greifbar, vor allem, wenn man selber damit schon arbeitet. Aber was vielleicht auch ganz spannend wäre, sind die Grenzen aufzuzeigen von dieser Vorgehensweise.
Ja, glaube, Analogien spielen in solchen Sachen zum Teil sehr kleine und manchmal sehr große Rollen. Also sehr kleine Rollen können sein, mach eine Bewegung XYZ, als ob du weh machen würdest zum Beispiel. Das sind natürlich sehr kleine Analogien, die einfache Bewegungen triggern können und was eigentlich in dem Sinne, dazu gibt es ja auch ein paar Studien, ja auch wirklich ganz hilfreich zu sein scheint. Weil meine Person eben nicht sagt, du machst genau das so und so mit deinem Körper, sondern jede Person bekommt eher sozusagen eine Hilfe an die Hand gegeben, aber kann das dann sehr flexibel für sich selbst herausfinden. Auf der anderen Seite können Analogien aber eine viel, viel relevantere Rolle noch spielen. Relevanter in dem Sinne, dass sie viel weitreichendere Konsequenzen haben können. Nämlich, wenn wir versuchen, ganze Theoriesysteme mithilfe einer Analogie zu vermitteln. Und das hat sich in der Wissenschaft Analogien eigentlich als total hilfreich herausgestellt. Die können zum Teil eine erklärende Funktion erfüllen. Ganz häufig sind sie aber eben gerade als Illustration gedacht, dass die uns ermöglichen, eben auch eine neue Perspektive auf ein Phänomen einzunehmen. Aber vor allem eigentlich zwei Domänen, wird das häufig genannt, zusammenzubringen, wo man sagt, das eine ist was Unbekanntes, was Komplexes, was sehr Abstraktes, das möchte ich dir irgendwie vermitteln, indem ich mich auf was beziehe, was du bereits kennst, was daher irgendwie einfacher und konkreter und greifbarer für dich ist. Das Problem ist eigentlich immer ein bisschen, diese beiden Sachen dürfen halt auf gar keinen Fall als identisch verstanden werden. Also ein typisches Beispiel ist, der Körper wurde lange immer mit so einer Maschine gleichgesetzt. Und das sollte irgendwie ein Verhältnis erklären, nämlich auf der einen Seite, dass die Elemente im Körper linear miteinander arbeiten, dass wir isoliert Teile rausnehmen können und ersetzen können und dass sie eben wie so kleine Zahnräder ineinander greifen. Zum Beispiel unser neuronales System ist nach Descartes häufig so verstanden worden. Da ist eben, da passiert was am Rezeptor, dann kommen die kleinen Zahnräder und die tragen die Information dann halt zum Gehirn sozusagen. Das bedeutet aber natürlich nicht und nicht nur, dass diese Analogie total problematisch ist als solches, weil der Körper nicht so funktioniert, sondern dass die Sachen viel dynamischer miteinander interagieren und sich eigentlich über verschiedene Zeiten hinweg gegenseitig beeinflussen, dass wir eben nicht einfach einen Teil des Körpers verändern können, ohne den Rest zu beeinflussen. Aber vor allem, dass natürlich ganz viele Eigenschaften von Maschinen nicht übertragbar sind auf den menschlichen Körper, selbst wenn wir die Analogie aufrechterhalten. Alleine, dass Maschinen von uns konstruiert werden und der menschliche Körper eben nicht in dieser Weise designt ist. Das ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel, um das zu verdeutlichen. Das heißt, man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass sich diese zwei Domänen, die wir in Analogie zusammenbringen, nur in einem bestimmten Aspekt ähneln. Und deswegen greifen wir das raus. Das heißt aber nicht, dass wir diese Analogien sozusagen bis zum Ende treiben dürfen und sagen müssen, okay, alle anderen Eigenschaften, die wir jetzt in dem einen Domänenbereich finden, die finden wir jetzt auch in dem anderen. Und ich glaube, das ist ein Teil dieses Problems von diesem Flüsterpostsystem. Für den Wissenschaftler, der das entwickelt, zum Beispiel, der sagt, diese Analogie ist hier hilfreich, für den ist das komplett klar. Für den ist klar, wo die Eigenschaften liegen, in denen sich diese beiden Domänen ähneln. Aber in diesem Flüsterpostsystem gehen halt solche Informationen sehr leicht verloren. Und deswegen muss man Analogien das sein lassen, was sie sind, nämlich Illustrationen im größten Teil. Zumindest in unserem Bereich. Es gibt auch Analogien, gerade in der Physik, wo die mehr machen. Aber ich würde sagen, gerade in dem Bereich der Biologie sind es eben immer Möglichkeiten, Dinge zu veranschaulichen, die wirklich komplex und einfach schwierig für uns zu begreifen sind, mit Dingen, die wir schon kennen. Also wenn wir uns den Körper nicht wie ein Uhrwerk vorstellen wollen, dann können wir uns das eher wie einen Kuchen vorstellen, wo die ganzen Zutaten, die beeinflussen sich die ganze Zeit. Wir können da nicht einfach eine Zutat rausnehmen, wenn wir den Kuchen mal backen, weil da halt eben eine ständige Interaktion, die bedingen sich gegenseitig, all das liegt sozusagen vor. Und so müssen wir halt eher über den Körper und zum Beispiel das neuronale, das endokrine und das immunologische System nachdenken als Zutaten in einem Kuchen, auch wenn das erstmal absurd klingt.
Ja, ja, total. Und man darf dann eben nicht sagen, ja, aber du hast doch gesagt, wir sind ein Kuchen. Ne? Also es wird ja dann, das meinst du mit dieser Überspitzung, und du hast, also die Kuchen-Analogie wird ja sehr gerne benutzt im Kontext des biopsychosozialen Modells. Da sind wir dann ja auch schon beim Thema Schmerz. Da werden ja super viele Analogien oder wie Mosley und Co. das nennen, so Nuggets, den Practitionern und eben dann eben auch den Patientinnen eben weitergegeben, damit eben dieser ganze Kram, den Descartes quasi sehr krass implementiert hat und eben die Leute, die danach kamen, das was irgendwie aufräumen. Also ich habe so das Gefühl, wir haben da eine Art Überkorrektur, dass wir die ganze Zeit über irgendwelche Geschichten reden, anstatt über eben zum Glück, würde ich sagen, nur Neurophysiologie aufdröseln und sagen, hier, Gliazellen haben auch noch was damit zu tun und so, das ist alles schön und gut, aber vielleicht für uns Trainer und Therapeuten finde ich, und das kam auch bis jetzt bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, immer sehr gut an, wenn man halt einfach sehr gute Analogien an die Hand bekommt, weil es einfach sehr schnell Dinge aufräumen kann, aber letzten Endes, ich weiß nicht, wie du das siehst, muss man die Leute dann doch dran erinnern zu sagen, ja, das Pendel darf nicht zu weit schwingen. Übrigens, ich nutze gerne zum Beispiel bei der Neuromatrix das Thema, ihr kennt doch den Pavlovs Hund zum Beispiel, da gibt es doch was wie klassische Konditionierung, das haben wir irgendwie alle mal in der Schule gelernt, aber es ist nicht 1:1 so, also es gibt sehr viele Einschränkungen, was das angeht, aber damit kann man Leuten schnell klar machen, dass Schmerzen trotzdem generiert werden können, wenn eben keine Nozizeptoren feuern und so weiter. Also solche schon ein bisschen mehr im nächsten Level Analogien muss man immer so ein bisschen direkt von vornherein sagen, bis hierhin geht der Rattenschwanz, aber bitte nicht weiter. Man kann es nicht weiterspinnen. Was denkst du, was eine gute Möglichkeit ist, das ein bisschen aufzufangen in der Flüsterpost? Wie kann man es sauberer gestalten?
Also ich glaube, eine ultimative Best-Practice-Lösung hätte ich jetzt auch nicht direkt. Aber eigentlich das, was du schon gesagt hast, dass man sagt, das ist eine Analogie, dass das halt eben klar wird. Das ist jetzt, wir wollen häufig durch diese Verwendung der Analogien erstmal Leute von einer Perspektive, in der sie behaftet oder vielleicht auch ein Stück weit gefangen sind, rausreißen und in so eine andere stecken und sagen, denk nicht an die Maschine, denk an den Kuchen zum Beispiel. Und dann muss eigentlich das Feintuning passieren, nämlich zu sagen, die Analogie gibt dir erstmal eine neue Perspektive auf was. Und dann müssen wir uns eben überlegen, was sind die relevanten Aspekte der Analogien und wo sind eben auch die Grenzen. Ich glaube, dass diese Analogien gerade am Anfang in diesem ersten Schritt die entscheidende Rolle spielen können, zu sagen, ich gebe dir mal ein ganz neues Bild an die Hand. Und dann denken wir gemeinsam vielleicht darüber nach. Und dann können wir uns halt vielleicht irgendwann auch von dieser Analogie lösen, die erstmal einfach den Einstieg erleichtern soll. In so einem Perspektivenwechsel eigentlich, den wir einnehmen wollen auf bestimmte Phänomene, ob das jetzt Schmerz oder Coaching ist oder.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dadurch, dass wir jetzt schon so ein bisschen die Schmerzforschung angesprochen haben oder das biopsychosoziale Modell, will ich auf jeden Fall nochmal anmerken, du hast ja sehr viel mit den Jungs von PhysioBib darüber gesprochen, dass ihr mit Peter Stilwell, glaube ich, hauptsächlich darüber gesprochen habt, dass das auch als Modell selber, jetzt nicht die Analogien, die da angedockt sind, sondern das Modell selber auch zu hinterfragen ist. Es ist eine sehr gute Variante eben von Descartes und dem biomedizinischen Modell, was jetzt nicht nur komplett auf Descartes aufgebaut ist, aber dass das sehr krass genutzt worden ist und eben weit verbreitet worden ist, dass das die bessere Variante ist. Und ihr seid dann auch mit anderen Ansätzen dahin gekommen, mit denen ich mich auch erst mit deinem Paper ein bisschen intensiver beschäftigt habe. Ich würde gerne, dass du das mal ganz kurz nur pitchst mit dem Vermerk, dass ich das glaube, zusammenzubringen, dass wir auch über das Thema Neurozentrismus so ein bisschen sprechen. Ich glaube, dass bestimmte Analogien einen auch dazu gebracht haben, diese Computeranalogie, diese mechanische Analogie, dass man sagt, ah, okay, umso mehr wir von diesen kleinen Teilen eben den Nervenzellen und Axonen und Dendriten wissen, desto besser können wir Probleme lösen. Ne? Ich glaube, dass das auch ein zusätzlicher Grund war und ich glaube, Reduktionismus an sich hat uns ja allgemein recht gut vorangebracht, aber ich habe jetzt, glaube ich, mehrere Fragen gleichzeitig im Kopf. Ich versuche es mal unter eine Kappe zu bringen. Also erstmal, vielleicht wäre es interessant, nochmal ganz kurz zu hören, was problematisch ist am Biopsychosozialmodell, weil ich glaube, dass das so einigermaßen angekommen ist, auch wenn es nicht unbedingt richtig verstanden wird überall. Da wären wir dann vielleicht schon beim Problem. Und was danach kommen könnte, also was ihr einmal aufgefächert habt in euren Papern.
Ja, gerne. Ich glaube, dass zu sagen, dass es ein Problem mit dem biopsychosozialen Modell ist, ist vielleicht gar nicht so korrekt, sondern wir versuchen meistens zu sagen, dass es ein Problem mit der Anwendung und Interpretation des biopsychosozialen Modells gibt, was damit zu tun hat, dass Engel das nicht gemacht hat, was wir am Anfang unseres Gesprächs angerissen haben, nämlich, dass es keine konzeptuelle Klarheit bei ihm in Hinsicht auf manche Aspekte gibt. Also ich denke, der humanistische Ansatz wird eigentlich recht deutlich in seiner Arbeit. Aber was wir vor allem kritisieren, ist, dass er eben sehr vage darin bleibt, wie diese biologischen Aspekte, psychologischen, sozialen Aspekte am Ende zusammenhängen sollen. Und er hat, also wenn man seine Arbeit ein bisschen kennt, so ein paar Bilder dazu, wie er sich das ungefähr vorstellt, aber die sind auch nicht unbedingt konsistent miteinander, weil die scheinen zum Teil auch eigentlich unterschiedliche Annahmen darüber, wie das Ganze jetzt ontologisch zusammenhängt, darzustellen. Und dass eben so eine gewisse Vagheit übrig bleibt und diese Vagheit halt leicht dazu führt, dass wir dann doch in so ein biomedizinisches Modell zurückfallen unter dem Deckmantel von einem biopsychosozialen Modell. Also wir sagen, ja, dass es alle Aspekte kommen vor, aber am Ende ist doch nur das Biologische das Relevante. Und was wir eigentlich eher zu versuchen zu betreiben, ist sozusagen die Grundidee von Engel zu nehmen, diese Lücken sozusagen philosophisch und konzeptuell zu füllen. Und daraus eigentlich dann abzuleiten, das, was wir tatsächlich bräuchten, ist eben, dass biologische, psychologische und soziale Aspekte gleichberechtigt behandelt werden. Keins davon ist fundamentaler. Natürlich unterscheiden die sich. Wir nehmen unterschiedliche Perspektiven auf einen Prozess ein. Und das hat auch alles seine Berechtigung, abhängig davon, was unser Interesse ist. Aber wenn wir zum Beispiel versuchen zu verstehen, wie der Prozess der Chronifizierung abläuft, dann müssen wir alle drei Aspekte mit einbeziehen. Und die sind eben nicht isoliert. Das ist nicht so, wir nehmen den Patienten und sagen, das ist der biologische Teil. Hier haben wir den sozialen und den psychologischen Teil. Sondern die sind eben miteinander verwoben und die hängen auch dynamisch zusammen. Und wenn wir das ernst nehmen, dann folgt daraus, dass wir zum einen Komplexität akzeptieren müssen, was immer schon schwierig genug ist, aber vor allem auch Ungewissheit. Und ich glaube, das ist einer der Knackpunkte. Wir wollen halt gerne diese All-for-One-Lösung haben. Wir wollen halt das, was du auch schon an diesen heiligen Gral finden. Wir wollen sagen, das ist die eine Sache und die können wir jetzt überall anwenden. Aber wenn das biopsychosoziale Modell recht hat und Engel auch recht hat, dass jeder Patient einzigartig ist, jede Person, dass Dinge alle kontextabhängig sind, dann werden wir halt keine strikten Vorhersagen machen können, weil es keine strikten Gesetzmäßigkeiten gibt, so wie in der Physik. Wir wollen, in der Physik haben wir unsere Gravitationskraft, wir haben unsere Naturgesetze, die gelten halt überall. Super. Wir müssen nur die Anfangsbedingungen wissen und dann können wir direkt vorhersagen, was passieren wird. Das werden wir bei sowas wie einer Person, die mit ihrer Umwelt agiert und die Schmerzen entwickelt, nicht finden. Und das bedeutet zum Teil auch, dass man halt keine Universallösung finden wird. Und das ist erstmal frustrierend für Patienten, für Praktizierende, für uns Wissenschaftlerinnen auch. Aber das kann auch ein Anfangspunkt sein, wenn man das erstmal akzeptiert und dann sagt, und jetzt versuchen wir Möglichkeiten damit zu finden, umzugehen und wie wir das machen können. Und ich denke schon, dass so personenzentrierte oder patientenzentrierte Forschungsansätze oder Therapieansätze genau aus der Idee eigentlich entstanden sind. Und das geht ja auch durchaus noch aufs biopsychosoziale Modell von Engel zurück.
Ja, das macht Sinn. Grundsätzlich ist es ja sowieso so, dass wir ja mit dem BPS-Modell, wie du es gesagt hattest, ja eigentlich nur mehr Buckets aufgestellt haben, aber in einem trotzdem linearen Framework oder in der Denkweise ja grundsätzlich wir Probleme haben, das anzunehmen. Nicht-Linearität, Komplexität, weil wir anscheinend nicht dafür gebaut sind. Ne? Also wir wollen ja auch immer wieder das Wetter vorhersagen für die nächsten Tage und sind mega frustriert, wenn es doch anders kam. Und ich glaube, dass da zum Beispiel meine Analogien hinken mit diesem, ja, denk doch mal an das Wetter, total schwer vorhersagbar, super viele Faktoren, Nicht-Linearität und alle verdrehen die Augen, weil die sagen, hey, wir reden doch jetzt gerade über einen Sportler, der eine Kreuzbandruptur hat, warum kommst du mir jetzt mit dem Wetter? Also ich glaube, auch da ist es wieder wichtig, so ein bisschen, ich glaube, dass das einen Mehrwert hätte, wenn man Leute relativ früh so ein bisschen was an die Hand gibt in Bezug auf Chaos, Komplexität, Theorien, dass es eben doch anders ist als das, was wir im Alltag erleben und so ein bisschen dagegen arbeiten mit alles, was ich sehe, das ist, was ja so unserer Natur entspricht. Deswegen ist ja auch dieses ganz große Thema Schmerzforschung so krass, weil es einfach nicht unserer Intuition irgendwie so ein bisschen nicht synchron damit läuft. Wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst und sagst, ja, das war die Problematik, die ihr gesehen habt oder die wir sehen jetzt auch, weil wir auch einfach gemerkt haben, alle, die jetzt über BPS reden, letztendlich ihr Werkzeugkasten damit ein bisschen erweitert haben und einfach zwei Buckets da zusätzlich hingestellt haben und gesagt haben, ich bin nur für den zuständig und ich weiß, dass die anderen zwei auch wichtig sind. Was hat euch denn dann dazu motiviert, also diesen sogenannten an active approach, und dazu kommt dann noch dieses schöne Wort, worüber wir auch auf jeden Fall noch reden müssen, ist affordances-based. Da sind wir wieder bei einfach neue Wörter reinwerfen, damit es noch komplizierter wird. Nee, aber das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Was war die Grundmotivation zu sagen, wir gehen jetzt einen Schritt weiter, wir gucken uns etwas an, was vielleicht in dem Engel-Universum und alles, was daraus gemacht worden ist, wir fügen da jetzt noch was hinzu.
Ja, die Motivation war wirklich ein, zu sagen, Engel bietet uns eigentlich schon alles, was wir brauchen. Aber der bietet kein theoretisches Hintergrundgerüst dafür. Also er sagt, biopsychosoziale Aspekte sind relevant, die sollen nicht reduziert werden. Aber was wir eigentlich bräuchten, ist zum Teil sogar eine Theorie von Kausalität, das heißt, wie Dinge kausal zusammenhängen. Und zum Teil eben auch eine Theorie, die eher dynamische, also aus der dynamischen Systemtheorie kommt. Genau was du gesagt hast, das Wetter, typisches Beispiel für komplexe dynamische Systeme, die fast nicht vorhersagbar sind. Und das gibt es eigentlich relativ häufig in den Wissenschaften. Und ich glaube, dass das überraschend ist, weil wir denken sehr häufig, dass alles nach Newtons Mechanik so ein bisschen funktioniert. Das ist zumindest in unserer Welt. Und wenn wir uns so Makroprozesse angucken, wie das Wetter oder den Kosmos, dann vielleicht nicht mehr. Und wenn wir halt reinzoomen und uns die Quantenphysik angucken, dann funktioniert das vielleicht auch nicht mehr. Aber doch so in unserem Alltag sollte das doch zumindest alles so funktionieren. Und der Inaktivismus ist unter anderem ein Aspekt, der eben sagt, naja, wir müssen uns vor allem immer die Person in dieser dynamischen Kopplung mit ihrer Umwelt angucken. Und das beinhaltet eben Gehirn und Körper und alles, was in der physischen und sozialen Umwelt betrifft. Und eigentlich erst in dieser Interaktion können wir die Sachen verstehen. Und der Inaktivismus bietet dabei eben auch Ansätze, um diese Lücken bei Engels oder im biopsychosozialen Modell zu füllen. Ich glaube, dass das nicht nur der Inaktivismus tut, sondern es gibt auch andere dynamische Ansätze, die uns vielleicht das Gleiche liefern könnten, ohne dass wir noch andere Annahmen einkaufen müssten. Das hat dann eher philosophische Gründe, warum wir das machen. Aber das war eigentlich eine der Hauptmotivationen, zu sagen, wir müssen von Anfang an den Fokus auf was legen, was relational ist, also immer die Person in ihrem Umfeld. Und wir brauchen was, was Komplexität und dynamische Interaktionen zulässt. Und sobald man das eben macht, kommt man wie bei dem Wetter in das Problem, dass Vorhersagbarkeit und lineare Kausalzusammenhänge halt als solches nicht mehr feststellbar sind. Und dann werden Sachen halt einfach schwierig. Kann man vielleicht so zusammenfassen.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch schwer verkaufbar. Ne? Also jetzt nicht nur zu den Patientinnen, sondern eben auch in der Fortbildungslandschaft, dass man sagt so, okay, Leute, wir wissen das nicht alles. Ne? Es gibt keine Schwarz-Weiß-Lösung und so weiter. Aber das, was du jetzt gerade angesprochen hast, bringt mich auf jeden Fall zu dem Buzzword Neurozentrik. Das wäre dann ja eigentlich genau da einzuordnen. Ne? Also wenn wir ja den Weg gehen, den du jetzt gerade aufgemalt hast, kannst du dazu noch mal so ein paar Wörter sagen zu diesem großen Feld Neurozentrik?
Ja, gerne. Ich hatte, das ist mein persönlicher Eindruck, wenn ich mir immer die Geschichte der Schmerzforschung angucke, sozusagen, dass wir eigentlich von diesem Bild, naja, da an dem Rezeptor passiert so ein bisschen und dann klingelt es im Gehirn und eigentlich müssen wir uns nur den Körper angucken. Und zwar eigentlich nur unsere Rezeptoren, vielleicht unsere C-Fasern und das war's. Und dass eigentlich so dieser große Fortschritt auch mit Melzack und Wall dazu gekommen ist, zu sagen, naja, Sachen sind schon viel komplexer. Im Körper selbst sind Sachen schon viel komplexer und hängen miteinander zusammen, welche verschiedenen Informationen vom Körper kommen, was für Top-Down-Systeme, also was für kognitive Modulation stattfinden kann. Und ich glaube, dadurch ist der Fokus wirklich auf das Gehirn gekommen und zu sagen, das erlaubt uns schon für viel mehr Komplexität und dynamische Zusammenhänge, wenn wir nur die biologischen Bucket uns sozusagen angucken. Also wir gucken uns schon nur das an. Die Frage ist sozusagen, reicht das? Und ich glaube, zum einen versteht man auch viele Neurowissenschaftler oder biologische Untersuchungen falsch, wenn man denkt, es ist nur das Gehirn, weil es ist eben auch unser endokrines System, unser immunologisches System. Und das wird auch immer wieder betont. Also der ganze Körper ist ein sehr komplexes System, das wir uns angucken müssen. Die zweite Frage, die sich dann danach sozusagen eher stellt, reicht sozusagen der biologische Bucket? Und das ist ja im Endeffekt schon die Idee von Engel, dass es eben nicht reicht. Und ich glaube, das hat auch unter anderem damit zu tun, dass das Gehirn als solches zwar vielleicht sozusagen die Realisierung von so einer einzelnen Schmerzepisode ist, aber wir sind ja meistens eher in so einem langen Chronifizierungsprozess interessiert. Wir wollen nicht wissen, was in einer Millisekunde passiert, sondern wir wollen wissen, was passiert da über Wochen. Und dann ist eben Hirnveränderung Ursache, Realisationsbasis und Effekt von dieser komplexen Interaktion von psychologischen und sozialen Faktoren. Und dann reicht es eben nicht nur aus, uns das anzugucken, weil wir eben eigentlich diesen ganzen Rest verpassen. Und dann ist die Frage, wo ist unser Schmerz eben gar nicht mehr so spannend, sondern welche verschiedenen Faktoren interagieren hier eigentlich? Ich finde, einer der entscheidendsten Aspekte für mich oder das Problem mit dem Neurozentrismus ist, selbst wenn wir verstehen würden, wie das alles im Gehirn funktioniert, was wir nicht tun, und wir wissen auch nicht, warum wir Schmerzen empfinden, wenn genau diese Hirnareale aktiv sind. Also wir haben ja noch keinen Neuromarker für Schmerzen. Wir haben total viele hilfreiche Sachen von der Neurowissenschaft gelernt, aber wir können nicht auf das Gehirn zeigen und sagen, ah, da ist jetzt der Schmerz. Aber nehmen wir mal an, wir könnten das, dann ist das Gehirn immer noch kein besonders hilfreiches Interventionsziel. Also auf Gehirnstrukturen zu intervenieren, ist wirklich schwierig. Wir wissen, dass es bestimmte pharmakologische Möglichkeiten gibt, die hilfreich sind, aber auch nicht durch die Bank. Also gerade für sowas wie nicht spezifische Rückenschmerzen scheinen bestimmte pharmakologische Interventionen auch nicht hilfreich zu sein. Das Gehirn ist wahnsinnig komplex, es ist sehr vernetzt, es ist plastisch, Neurotransmitter werden ganz häufig wieder benutzt, das heißt, ganz häufig haben wir signifikante Nebeneffekte. Das heißt, dass eigentlich soziale und psychologische Aspekte häufig viel einfache Interventionsziele sein können, die so eine Soft Medicine oder Gentle Medicine eigentlich zulassen. Das heißt, dass wir weniger Nebeneffekte haben, dass wir auch viel breitere Gruppen schon erreichen können. Es gibt so eine schöne Arbeit, das Buch, das nennt sich Medical Nihilism, wo es ganz viel um die Frage geht, wie einfach pharmakologische und zum Beispiel Interventionen, was ja eigentlich unser beste Ansatz für Interventionen im Gehirn sind, wie die funktionieren und dass es halt wirklich häufig ist, dass wenn wir immer denken, das hat uns dazu geführt, dass wir Krankheiten nicht mehr so häufig haben. Das stimmt nicht notwendigerweise. Ganz häufig sind das einfach unsere Lebensstandards sind besser geworden. Der Zugang zu Medizin, Personengruppen sind nicht mehr so stigmatisiert worden. Diese Sachen können am Ende des Tages viel breitere Ergebnisse erzielen. Das heißt nicht, dass diese pharmakologischen Untersuchungen sinnlos sind oder dass sie nicht einzelnen Patienten helfen können. Ich glaube nur die Idee, dass das der Holy Grail, sozusagen der heilige Gral unserer Interventionsmöglichkeiten sein muss, sondern nur ein Baustein, bei dem wir gucken können, für bestimmte Gruppen funktioniert es gut, für andere nicht, für andere wiegen die Nachteile mehr als andere. Und dass man halt auch die Ergebnisse der Neurowissenschaft nicht so versteht, als ob deren Ziel wäre, uns Möglichkeiten an die Hand zu geben, Patienten zu behandeln. Neurowissenschaftler wollen in erster Linie verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Von jemandem, der visuelle Wahrnehmung untersucht im Gehirn, erwarten wir nicht, dass die uns jetzt was an die Hand geben, um Blinde zu heilen. Und genauso muss man halt auch erstmal die Ergebnisse der Neurowissenschaft betrachten, als hier versuchen Leute zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, wenn Personen Schmerzen haben. Manche davon geben uns schon total hilfreiche Marker, um zum Beispiel zu erkennen, ob Personen eher dazu neigen, also einen Prozess der Chronifizierung zu durchlaufen oder nicht. Das heißt aber nicht, dass diese Marker uns in irgendeiner Weise sagen, dass wenn wir auf die intervenieren zum Beispiel, dass die Person dann auch nicht diesen Prozess durchlaufen wird. Das können epiphänomenale Effekte sein sozusagen, die überhaupt nichts kausal, sozusagen im kausalen Zusammenhang damit stehen, dass wenn wir darauf intervenieren, dass das dann auch nicht passiert. Und ich glaube, das ist so eine Komplexität von Neurowissenschaft, den man diesen Wissenschaftlern auch zugestehen muss. Und dass das spannend sein kann, das zu verstehen. Das kann auch für klinische Kontexte hilfreich sein. Aber das Gehirn ist wirklich nicht unser bestes Interventionsziel, das wir haben, sondern das ist normalerweise die Person in ihrem Kontext. Und das beinhaltet psychologische und soziale Aspekte. Und im besten Fall bekommen wir multifaktorielle Ansätze hin, in denen wir auch eben diese verschiedenen Faktoren haben natürlich begünstigende oder zum Beispiel hemmende Effekte aufeinander. Und je besser wir das verstehen, umso mehr können wir sozusagen an vielen Stellen gleichzeitig ansetzen, sodass sich die Dynamik in diesem ganzen System in eine bestimmte Richtung entwickelt. Denn wenn wir nur auf einen Teil intervenieren, diese Systeme sind häufig, was wäre der beste deutsche Ausdruck dafür, die sind klebrig, also die wollen eigentlich in ihrer Dynamik bleiben. Und wenn wir dann nur einen kleinen Teil ändern, dann bleibt das System einfach im Schmerzzustand zum Beispiel. Das ist dem System dann sozusagen egal. Das kompensiert das einfach durch die Dynamik oder die Interaktion der anderen Elemente. Und das verstehen wir halt, glaube ich, erst so richtig, wenn wir das wirklich als diese dynamischen Systeme betrachten, in denen wir halt die besten Veränderungsmöglichkeiten wahrscheinlich haben, wenn wir an vielen verschiedenen Stellen ansetzen. Und da kann das Gehirn ein Teil davon sein. Aber es sollte nicht unsere Go-To-Area sein, wo wir sagen, und jetzt erstmal pharmakologische Intervention.
Oder irgendwie anders versuchen, das Gehirn aufzubauen, aufzumachen, diese riesen Blackbox und zu sagen, ich habe jetzt die Lösung im Gehirn gefunden oder ähnliches. Also ich habe jetzt mehrere Messages auch für Trainer und Physios da in meinem Kopf zusammengefasst. Als erstes könnte man ja so ein bisschen Angst kriegen, wenn du sagst, ja, das reicht nicht aus, dann zoomen wir noch weiter raus und dann gibt es noch diesen Bucket und das wird es ja wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Dann merke ich schon, dass einige Leute sagen werden, oh Gott, ich muss jetzt noch mehr lernen. Das wird ja alles viel komplizierter, weil komplex. Und ich denke mir dann immer gleichzeitig, was du jetzt gesagt hast, dann hinten raus ist es eigentlich eine sehr gute Nachricht für uns, weil soziale und psychologische Faktoren, wir zoomen raus, wir sind wieder bei Menschen, wir sind Menschen, die mit denen agieren, dass wir eben dann doch Werkzeuge haben, ohne jetzt Neurowissenschaftler und fMRTs überall rumstehen zu haben. Das war für mich die allerwichtigste Nachricht, dass man eben sagt, und diese Problematik habe ich echt schon oft mitbekommen, nur weil man etwas beschreiben kann, heißt es nicht, dass wir intervenieren können. Also, dass wir sagen können, ja, wir verstehen so langsam das Wetter, ne? Wir wissen, es gibt Sommer, Herbst, Winter und keine Ahnung was und so Tendenzen. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir auf einmal einen Hebel umstellen können. Aber auf der anderen Seite, das sage ich auch immer wieder, ist eine Lösung könnte ja sein, dass du einfach notfalls einen Regenschirm mitnimmst. Also die Lösung an sich, die wir ja auch ins Training tragen möchten oder in die Therapie, ist ja dann nicht komplex und kompliziert, sondern ganz im Gegenteil. Und da kommen wir dann zu dem Thema Affordances, was ja auch wieder noch ein Riesenthema sein kann. Und wir könnten uns noch ein paar Mal treffen, um darüber zu sprechen. Aber das wäre dann so die Andockstelle für mich, zu sagen, okay, du hast gerade gesagt, dass das erstmal grundsätzlich, dass das Gehirn zwar spannend ist, aber vielleicht nicht der richtige Ort ist, um uns jetzt aus unserer Perspektive zu forcieren und zu sagen, da werden wir unsere Lösungen finden, sondern wir müssen rauszoomen und sagen, wir interagieren und schauen, was es eben für tiefhängende Früchte tatsächlich gibt. Und da kommt dann für mich das Thema tatsächlich Affordances. Klingt erstmal super exotisch, aber als ich deine ersten Paper gelesen habe, ich werde die übrigens alle verlinken, also nicht nur die zwei, die du mir mitgegeben hast vorher, sondern auch die, die ich davor gelesen hatte. Wir hatten ja schon ein paar Gespräche davor, dass ich zum ersten Mal verstanden habe, dass bestimmte Dinge, die ich vorher gelernt habe, wie zum Beispiel die Optimal Theory, die immer zeigt, dass wenn wir einen externen Fokus setzen, dass wir Leute in bestimmten Dingen unterstützen, als eher in einer Coach-Rolle, als eben immer alles vorzugeben, dass die Allianz wichtig ist, dass die Selbstwirksamkeit wichtig ist. Alles das ist unter diesen Hut gekommen quasi. Ich gemerkt habe, oh krass, das ist so ein großes Thema, was sehr viele Puzzlestücke zusammengebracht hat, dass ich da sehr enthusiastisch bin. Und wir hatten ja auch schon vorher darüber gesprochen, Rob Gray hat ja auch sehr viel aus der Psychologie-Ecke in die Trainingswelt gebracht, was so Affordances und das Thema, was Gibson gestartet hat, irgendwie so ein bisschen salonfähig gemacht. Aber gleichzeitig habe ich dir auch so ein bisschen beichten müssen, dass es echt schwer ist, es zu verstehen. Und deswegen so mit dieser Vorsicht-Nachricht, Achtung, es kommt jetzt ein neuer Begriff, Affordances, Ecological Psychology, das ganze Umfeld ist wichtig. Es gibt auf einmal Wörter, die wir lernen müssen. Das habe ich auch schon vorab mal in einem Gespräch gehabt, dieser Constraint-Led Approach. Da gibt es so ein Coaching-Thema, was sich da versucht, irgendwie so ein bisschen einzureihen. Lass uns das alles mal löschen und einfach mal sagen, wir sind jetzt gerade hier in dem Gespräch. Gehirn ist super spannend, mega interessant. Wir zoomen aber raus, weil wir wissen, das ist nicht so die richtige Antwort auf das Wo. Und sollten wir uns überhaupt die Frage stellen, wo ist Schmerz, wo ist Performance, wo ist eine Andockstelle für uns? Sag uns doch einfach mal, wie du nicht nur zu dem Thema gekommen bist, sondern warum du denkst, dass es so wichtig ist, für uns alle jetzt mal Affordances zu verstehen. Und da möchte ich auf jeden Fall auf dem Paper zu sprechen kommen. Und zwar was ich sehr übrigens gefeiert habe, weil es da um Videogames geht und ich als alter Gamer relativ viel verstanden habe, verglichen zu den anderen Papern, die ich ein bisschen häufiger lesen musste. Da sind wir ja auch, so schließt sich der Kreis wieder bei Analogien. Ja, da nutzt er nämlich diese Analogie der Videospiele, um eben das Thema zu erklären. Das kannst du direkt jetzt nutzen. Ansonsten einfach mal so ein Einführungskurs 101. Was sind Affordances und warum sollten wir zuhören?
Das ist keine einfache Aufgabe.
Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ganz runtergebrochen sind Affordances Handlungsmöglichkeiten. Und eigentlich der Begriff Affordances kommt auch, du kannst das vorstellen, als Aufforderungscharakter. Die Idee ist also, unsere Umwelt bietet bestimmte Möglichkeiten, mit ihr zu interagieren. Wir beziehen uns nicht auf die Welt von so einem ganz neutralen Standpunkt. Also wir betrachten nicht die Welt und gucken uns dann nur Objekte an, ihre Masse, ihre bestimmte Textur, sondern wir beziehen uns auf die Welt in einer Weise, die mit unseren Interessen zu tun hat und damit, was wir mit der Welt machen können. Ich glaube, das ist eine Grundidee. Das finden wir auch schon in der Phänomenologie bei Heidegger und so weiter. Und da kommt diese Tradition auch so ein bisschen zusammen, dass eins der Kernelemente sozusagen immer die Frage ist, wie können wir mit unserer Welt interagieren und was können wir mit unserer Welt machen? Und die Idee von Gibson ist sozusagen, dass es für verschiedene Spezies die Welt unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten bietet, abhängig davon, was für Fähigkeiten sie haben. Also ein Stuhl, der hat für mich vielleicht die Aufforderung oder bietet mir die Möglichkeit, mich darauf zu sitzen, aber natürlich für einen Vogel vielleicht nicht. Oder für einen Affen ist es vielleicht eher, hat es die Handlungsmöglichkeit zu klettern. Das heißt, sind diese Beispiele sehr einfache motorische Handlungen wie greifen, essen, klettern, sitzen, steigen. Und dass das eigentlich immer was Relationales ist. Also das hat mit der Beschaffenheit der Umwelt zu tun und es hat aber auch mit der Beschaffenheit des jeweiligen Organismus zu tun, mit dem wir uns beschäftigen. Und diese Idee ist sehr häufig eben in biologischen Erklärungen. Das heißt, wenn wir uns wirklich mit Tieren beschäftigen. In Bezug auf den Menschen hat das aber sozusagen eine Entwicklung gegeben, wie der Begriff Affordances benutzt worden ist, dass man gesagt hat, okay, für uns ist vielleicht nicht nur unsere körperliche Beschaffenheit relevant, sondern auch wie wir aufgewachsen sind, welches soziale und kulturelle Erbe wir sozusagen erlernt haben, dass vielleicht in manchen Kulturen eine ausgestreckte Hand eben sozusagen einlädt, diese zu schütteln. Und in Kulturen, in denen das halt nicht so ist, ist es vielleicht eher einfach die Aufforderung, sehr verwundert zu gucken, was diese Person mit der ausgestreckten Hand jetzt gerade von einem möchte, zum Beispiel. Das heißt, dass diese Aspekte noch dazukommen, dass das vielleicht auch nicht nur einfache motorische Handlungen sind, sondern dass vielleicht auch soziale Interaktionen können zum Beispiel auch, also eine andere Person kann für mich die Möglichkeit beinhalten, zum Beispiel mich zu trösten, also zum Beispiel Trost zu spenden oder mit der Person zu sprechen. Das heißt auch Fähigkeiten, die wir vielleicht eher bei Menschen finden. Und letzten Endes ist die Idee auch dazu gekommen, dass das tatsächlich etwas ist, was für jede Person einzigartig ist. Also und für jede Situation, in der wir sind. Also im Endeffekt sind es interindividuelle Unterschiede, die relevant sind, aber auch intraindividuelle Unterschiede. Das heißt, das gleiche Umfeld wird für dich andere Handlungsmöglichkeiten bieten als für mich. Aber vielleicht wird auch das gleiche Umfeld für mich unterschiedliche Sachen bieten, abhängig davon, wie ich mich gerade fühle, ob ich gerade hungrig bin, ob ich gerade traurig bin, ob ich vielleicht gerade das Ziel habe, irgendwas zu erreichen oder ich mich gerade einfach entspannen möchte. Und was das eigentlich gerade in den Fokus rückt, ist zum einen, dass es immer über Verhältnisse geht, also immer das Verhältnis mir zu meiner Umwelt und das kann beides variieren, dass das, was ich als Handlungsmöglichkeit für mich wahrnehme, nicht unbedingt das ist, was ich tatsächlich tun kann. Also natürlich, ich werde vielleicht nicht als Handlungsmöglichkeit wahrnehmen zu fliegen, weil das verhindert meine Spezies, ich kann leider nicht fliegen. Aber ich könnte wahrscheinlich gerade sehr viele Dinge drumherum in meinem Umfeld tun, aber ich nehme nur manche als möglich für mich wahr. Und die Frage sich dann zu stellen, warum nehme ich bestimmte Dinge als möglich für mich wahr? Und gerade diese Entwicklung in der Affordance-Debatte legt sozusagen wieder mehr den Fokus auf die Erfahrung, also das, was man auch so Lived Experience nennt. Also wie ist es für mich, meine Umwelt zu sehen und warum sehe ich meine Umwelt in Bezug auf die Handlungen, die ich mit ihr ausführen kann, auf eine bestimmte Weise? Und dieser Ansatz hat sich für Schmerzen als sehr fruchtbar erwiesen, weil es gerade so zu sein scheint, dass Schmerzen verändern, wie wir die Welt sehen, was für Handlungsmöglichkeiten sie uns bietet. Eigentlich in sehr positiver Weise, wenn wir über akute Schmerzen nachdenken. Das scheint sehr einfach uns zu sagen, welche Handlungsmöglichkeiten wir jetzt ausführen sollten, was adaptiv für uns ist. Das heißt, die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, sollte eigentlich flexibel sein und in irgendeiner Weise für uns nützlich sein. Wie genau wir das dann definieren wollen, kann man ja mal offen lassen. Aber es scheint eben auch Formen zu geben, wie chronische Schmerzen, wo wir dazu neigen, wir haben sozusagen eine bestimmte Tendenz oder es ist bestimmt ein Attractor sozusagen, der da ist, was auch immer wir Begriffe dafür nehmen wollen. Aber wir können es einfach vorstellen, dass wir halt manchmal nicht alles gleichberechtigt als möglich sehen, sondern immer dazu neigen, bestimmte Sachen nur für uns als möglich zu betrachten. Und das scheint gerade etwas zu sein, was bei chronischen Schmerzen passiert, dass Menschen nicht mehr Dinge für sich als möglich betrachten, wie zum Beispiel Treppen zu steigen, zu sitzen, aber auch ihren Job auszuüben, wichtige persönliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, obwohl sozusagen rein objektiv betrachtet, wären sie dazu in der Lage. Aber das subjektiv wird es nicht mehr als möglich wahrgenommen. Und das sozusagen anzuerkennen und sich zu fragen, wie kriegen wir es jetzt hin, dass Personen wieder andere Handlungsmöglichkeiten für sich wahrnehmen. Und ich glaube, in gewisser Weise ist das auch ein bisschen die Frage von Coaching, die wir bei Rob Gray finden. Wenn eine Person dazu neigt, immer auf eine bestimmte Weise eine Übung auszuführen, wie bekommen wir die Person dazu, andere Handlungsmöglichkeiten für sich wahrzunehmen und dann eben auch entsprechend zu handeln? Und ich glaube, hier könnten gerade so dieses Feld Coaching und Schmerztherapie viel voneinander lernen, weil vielleicht sind es sehr ähnliche Methoden, mit denen man da arbeiten kann.
Auf jeden Fall. Das fand ich so spannend daran, dass eben diese Connection erstmal noch gar nicht in der Literatur so krass beäugt worden ist. Und auf der anderen Seite, dass es eben das Thema Affordances, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, defizitorientiert, also so in der Schmerzwelt, aber eben auch extrem viel Nährboden eben für diese ressourcenorientierte Welt eben des Coachings hat und eben auch sehr wichtige Implikationen für uns, wie wir eben Leute in Bewegung bringen. Weil das, was du sagtest mit diesem Aufforderungscharakter, also was ich so spannend an dem Thema finde, ist, dass das ja direkt passiert. Und da würden wir dann nochmal ganz schnell zu deiner Analogie oder zu eurer Analogie der Videospiele vielleicht kommen, weil das ist ja so schwer zu begreifen, wenn du mir sagst, ja, die sehen die Treppe zum Beispiel nicht mehr, da ist der Aufforderungscharakter nicht mehr so krass, dann fühlt sich das immer oder hört sich das erstmal so an, wie die haben einen kognitiven Prozess und sagen so, ah nee, ich habe ja Rücken- oder Knieschmerzen, also sehe ich die Treppe nicht mehr so, wie sie ist. Aber dieser Grundgedanke von Gibson und überhaupt dieses ganze Themenfeld, was wir jetzt nicht nochmal komplett auffächern müssen, besagt ja, dass wir gar nicht diesen Prozess haben, ich sehe eine Tür, die ist so und so groß und verarbeite diese Zentimeterangaben, um dann erst herauszustellen, dass ich da durchgehen kann, sondern wir lernen durch unsere, also erstmal das Evolutionstheoretische, wir sind keine Fledermaus oder so, also wir haben schon bestimmte Gegebenheiten, aber gleichzeitig auch das, was ich in den als Kind gelernt habe, als Säugling gelernt habe, all diese Dinge sind ja in mir drin, als die Dinge, die du auch schon genannt hattest mit, oh, ich bin heute müde und keine Ahnung was, da nutze ich immer so sehr gerne das Beispiel von so Parkour-Leuten zum Beispiel. Die sehen die Welt ja auch gänzlich anders als ich. Die würden ja irgendwo von A nach B springen und ich sehe da die Möglichkeit, mich dazwischen zu stellen oder da durchzugehen. Und die sehen halt mega die coole Möglichkeit, da kreativ sich zu probieren, ohne dass die jetzt jedes Mal super krass kognitiv darüber nachdenken, sondern das fand ich jetzt so in dieser Sportwelt super spannend, dass das eben auch mit dem Skillset 1:1 verbunden ist. Und da gibt es ja echt viele Studien, die zeigen, dass die Körpergröße wichtig ist für wie nehme ich bestimmte Stufen auf, ist die jetzt zu groß oder zu klein und wir erschweren Leute mit so Rucksäcken voller Bücher und auf einmal schätzen die bestimmte Steigungen krasser als eben vorher. Also diese ganz schnelle Anpassung der Realität dadurch, wie wir als Mensch da drin gerade stecken mit der Energie, mit der Motivation, die wir haben und eben auch, wie du sagtest, diese defizitorientierte, dieser Stöpsel, der da drauf gesteckt wird. Jetzt komme ich auf jeden Fall, weil dieser große Aha-Effekt war für mich, als ihr dann mit der Videogame-Analogie kamt. Ich dachte zuerst, als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich so, hä, was soll das jetzt mit Videogames zu tun haben? Ihr habt euch auch direkt relativ schnell da rausgenommen und gesagt, nee, wir wollen das nicht irgendwie ins Lustige oder ins Einfache ziehen, weil Videogames ja so eine, ne, so ein bisschen den, ja, die Konnotation hat mit Spaß und wir spielen jetzt was, sondern ich fand das so spannend und grandios, wie ihr das gemacht habt, diese, ich glaube, für mich war es wichtig zu verstehen, dass das alles so transparent passiert, dass wir zwar auf dieser Metaebene darüber sprechen, ja, wir lernen diese Welt nur durch Handlungsfähigkeiten kennen und agieren auch in dieser und sollten auch so weiterlernen, wenn es eben um Schmerz und um Performance geht. Aber wie wir das Leuten klar machen können, und da sind wir dann wieder bei unserem ersten Thema, warum habt ihr Videogames genutzt und kannst du einfach nur so ein, zwei Beispiele aus dem Paper mal nennen? Wie gesagt, für alle, die sich dafür interessieren, ich werde das verlinken, dass du da nochmal so ein bisschen diese von mir gerade genannte Transparenz und dieses Schnelle, dieses Direkte vielleicht so ein bisschen erklärst.
Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, die Idee mit den Videospielen ist tatsächlich von Michael Ray gekommen, der auch mit an dem Paper arbeitet. Der meinte, das hätte ihm geholfen dabei, die Arbeit von mir und Peter Stilwell besser zu verstehen. Dann haben wir gesagt, dann lass uns doch zusammen ein Paper darüber schreiben, weil das eigentlich ganz hilfreich war. Die Analogie funktioniert eigentlich auf verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, so zwei oder drei Aspekte sind vielleicht ganz nützlich. Die Idee ist eigentlich, dass zum einen wir uns vorstellen können, dass die Welt manchmal Handlungsmöglichkeiten bietet und manchmal nicht. Etwas ist, dass das ja nicht bedeutet, dass wir zum Beispiel das Objekt nicht mehr sehen. Also eine Person, die sagt, ich sehe nicht mehr, dass die Stufen diese Handlungsmöglichkeit für mich bieten, die sehen natürlich trotzdem immer noch diese Stufen. Also es ist sozusagen nicht, dass sie jetzt unter Halluzinationen leiden oder was in der Richtung, sondern eher wie wenn man Charakter in einem Videospiel ist und da ist eine Videospielwelt und manche Sachen, wenn man mit dem Cursor drüber führt, leuchten eben auf. Entweder hell, wenn sie positive Interaktionsmöglichkeiten zulassen, rot oder schwarz oder eine irgendwelche andere Farbe wir auch nehmen wollen, wenn sie das nicht mehr zulassen. Und dass die Welt für jemanden, der unter chronischen Schmerzen leidet, eben immer weniger von diesen positiven Handlungsmöglichkeiten zulässt und immer mehr negative Handlungsmöglichkeiten, also eigentlich Sachen, die man vermeiden möchte, beinhaltet. Und wir können uns selber vielleicht vorstellen, wie frustrierend es ist, ein Spiel zu spielen, in dem eigentlich an jeder Ecke, die wir gehen wollen, immer nur, das geht nicht, das ist zu gefährlich, das kannst du nicht oder hier gibt es überhaupt keine Möglichkeiten für dich, positiv mit dieser Spielwelt zu interagieren. Und dass das bestimmt sozusagen, damit haben wir versucht, ein bisschen auf dieses Frustrationslevel und aber auch dieses Gefühl von ständiger Gefahr, also dass die ganze Welt eigentlich was ist, was man vermeiden möchte, darzustellen oder eben in dieser Analogie aufzufangen. Ich glaube, ein anderer Aspekt, den wir an dieser Analogie auch hilfreich fanden, war, dass wir das gerade sehen, dass wenn wir zum Beispiel länger spielen, der Spielcharakter, also unsere Maus und unsere Tastatur, die wir benutzen, aber auch der Spielcharakter transparent werden. Das sollte im besten Fall in einem guten Spiel passieren. Also wir werden sozusagen immersiv in diese Spielwelt reingezogen und wir interagieren direkt damit. Und je besser wir werden als Spieler, umso mehr sehen wir auch direkt diese Handlungsmöglichkeiten, die die Welt uns bietet. Dann gibt es auch ein paar Studien zu E-Sportlern, zu, dass gerade bei denen so eine Inkorporation von allem Material, aber auch dem Spieler, der Spielfigur und seinen Fähigkeiten stattfindet. Und ein bisschen so ist das, was wir normalerweise mit unserem Körper machen. Unser Körper ist normalerweise, wir fokussieren uns überhaupt nicht auf den Körper, sondern der ermöglicht uns eben, der strukturiert im Hintergrund natürlich das, was wir als für uns möglich sehen. Aber der Fokus ist nicht auf dem Körper. Und wir können uns jetzt zum Beispiel vorstellen, dass wir einen Spieler haben, wo der Charakter immer zeitverzögert das macht, was der Spieler eigentlich möchte. Oder die Tastatur ist nicht richtig justiert. Dann ist das wahnsinnig frustrierend. Der Spielcharakter ist irgendwie im Weg zwischen uns und der Welt und stört und ist eigentlich überhaupt nicht mehr transparent, sondern genau das Gegenteil. Er wird immer deutlicher, als das ist dieses Hindernis, was nicht mehr ermöglicht, dass wir hier Spielspaß haben sozusagen. Aber genau das macht der Körper auch, wenn wir in einem ständigen Erlebnis von Schmerzen sind. Der Körper ist ständig im Fokus, anstatt die Welt, mit der wir interagieren wollen. Das heißt, der Körper ist nicht mehr länger transparent. Und das sind Teile der Analogie, wo wir sozusagen ein bisschen versuchen aufzuzeigen. Stell dir dieses Gefühl vor, was du hättest, wenn du in dieser Spielsituation wärst und dann sich vorzustellen, dass es ein bisschen, wie wir diese gelebte Erfahrung näher bringen wollen. Und ich glaube, vielleicht ein dritter Aspekt, den wir auch so hilfreich fanden, ist, dass es in Spielen ganz häufig Berater gibt.
Also gerade das kennt man vielleicht auch so Strategiespielen, dass man am Anfang immer jemanden hat mit, vielleicht möchten Sie gerne das und das ausprobieren und schauen Sie sich doch mal das an und dann leuchtet irgendwas auf und wird sozusagen hervorgehoben. Das
Tutorial, ja.
Genau, wie in einem Tutorial. Und genau das könnten eigentlich auch Therapeuten für Schmerzpatienten sein. Einfach zu versuchen, Handlungsmöglichkeiten, die gerade nicht als möglich wahrgenommen werden, hervorzuheben, zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus. Und das halt dann auch eine Form von Exploration stattfinden kann. Ich meine, wir wissen ja auch, dass es, dass gerade Bewegung oder sozusagen die Auseinandersetzung mit auch schmerzvoller Bewegung wichtig sein kann bei bestimmten Schmerzkonditionen und halt auch einfach bestimmte Dinge zu verlernen. Also das tut zwar jetzt vielleicht weh, aber das ist nicht gefährlich. Das heißt, dass diese Handlungsmöglichkeiten, die vorher rot geleuchtet haben, sozusagen jetzt wieder hell leuchten, als ein ganz simples Beispiel aus der Videospielanalogie, aber jemanden als Anleiter zu haben, der einem ein bisschen dabei hilft, neue Perspektiven auf diese Spielwelt einzunehmen.
Ja, finde ich grandios. Also da hat es so laut Klick bei mir gemacht, weil ich einfach auch relativ viel gespielt habe in meiner Jugend und musste auch direkt so an World of Warcraft und an andere Spiele denken. Und da gibt es ja auch so Game Master, die einem dann helfen können. Und letztendlich jetzt nicht nur, um über Schmerzen zu sprechen, da hat es dann auch Klick gemacht in Bezug auf diesen relativ schwer erklärbaren Constraint-Led Approach. Ich versuche das immer mit so einem Buffet zu erklären, dass man versucht zu sagen, hey, du isst immer nur das eine, aber du kannst auch mal rechts und links probieren. Und das wäre in der Analogie wunderbar auffangbar, dass man dann sagen kann, ja, du läufst die ganze Zeit in eine Karte rein, wo alles rot ist, aber du solltest vielleicht erstmal hier so ein bisschen ein Level drunter versuchen, irgendwie weiterzukommen. Und das wäre dann so die Coaching-Aufgabe. Ne? Und das, also erstmal, das war ein Riesenklick und dieses, ja, wenn ich spiele, gucke ich ja nicht darauf, ob meine Maus sich 3 Zentimeter hebt oder ich sie nach links führe, sondern irgendwann ist das einfach ein Teil von mir und ich spiele einfach. Ne? Und dieses, wenn der Controller oder die Maus nicht mehr funktioniert, dass man dann so komplett rausgeworfen wird, das fand ich so ein starkes Bild zu klären, warum dieser, was ich eben auch meinte, alles unter einer Kappe mit diesem internen Fokus, den wir auf einmal haben, dass wir keine Selbstwirksamkeit mehr haben. Das ist so quasi alles zusammenfassend in diesem, ja, wir haben keinen Spielspaß mehr. Wir sind nicht mehr in dem Flow drin, sondern wir erkennen gerade, dass wir irgendwie ein Problem mit unserem Controller haben und wir vertrauen dem Controller auch nicht mehr, weil wir denken so, oh shit, gleich wird's wild, ein ganz großer Endboss kommt und wehe, du hakst jetzt auf einmal wieder. Ne? Also das sind so viele Dinge, die also für mich eine Analogie, die sehr breit und viele Möglichkeiten aufgezeigt hat, um auch vielleicht Trainern als eben auch mir vieles wieder ein bisschen klarer zu machen in Bezug auf, was können wir machen, was ist unsere Aufgabe und wie können wir den Leuten das vermitteln, was Affordances ist, weil das erstmal so abstrakt ist, ne? Mit diesem, wir sind transparent und alles passiert im Hier und Jetzt und es ist irgendwie kein kognitiver, mathematischer Prozess, den wir da durchlaufen und den müssen wir optimieren, weil das sind dann die, die Sachen, die für mich wichtig sind. Viele Leute versuchen dann eben die Informationsaufnahme zum Beispiel zu verbessern. Und das wäre dann ja auch, wenn das eher der Realität entspricht, total hinfällig, weil, wie du eben auch sagtest, so ein komplexes System weiß sich sowieso zu helfen, dann wird halt mehr da gearbeitet oder mehr da gearbeitet. Und genau das Gleiche wieder für eure Analogie. Wenn ich merke, dass meine Maus eine leichte Latenz hat, dann passt ich meine Bewegung eben dementsprechend an in einem bestimmten Rahmen. Und ich glaube, dass das ungemein hilfreich sein kann. Also man muss das gut vorbereiten, ohne dass Leute denken so, oh Gott, jetzt kommt Sabrina oder der Patrick kommen jetzt mit Videogames, was ist denn mit denen los? Jetzt haben die aufgehört mit dem Wetter und jetzt kommen die mit so einer komischen Analogie. Aber deswegen haben wir auch am Anfang über Analogien gesprochen. Ich glaube, dass das ganz wichtig war, was du gesagt hattest, Dinge, die wir kennen, die wir alltäglich einfach immer in unserer Umwelt haben, dass die eben größere Konzepte schneller erklären können, weil so gerne ich die Arbeiten von Rob Gray lese und höre, ich muss alles immer 4-5 Mal lesen und hören. Es ist einfach super schwierig. Und eben da auch wieder die tief hängenden Früchte so ein bisschen zu ernten, das ist natürlich auch nicht einfach. Ne?
Das ist definitiv auch jedes Mal ein Balanceakt. Das merke ich gerade in der interdisziplinären Zusammenarbeit, auch mit den beiden Co-Autoren an dem Paper, dass es halt echt schwierig ist, diese konzeptuelle Klarheit zu behalten, die man irgendwie haben möchte, und es anschaulich zu machen. Das ist nicht richtig einfach, um ehrlich zu sein.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass wir und dass du insbesondere uns gezeigt hast, was der Mehrwert sein kann, grundsätzlich sich erstmal mit einer Philosophin zusammenzusetzen, das sowieso. Ich hoffe, das war auch nicht das letzte Mal, dass wir es gemacht haben. Aber dass wir einfach auch mal schauen, dass Rauszoomen vieles bedeuten kann, dass wir wirklich einfach so diese Klarheit schaffen, dass wir einfach mal aufräumen, den Staubsauger rausholen und dann können wir vielleicht den Raum füllen und damit unseren Patientinnen und Trainer grundsätzlich ein einfaches Leben und vielleicht auch einen nachhaltigeren Effekt eben erzielen können. Ich weiß, dass wir eigentlich 5-6 Stunden hätten reden können. Das werden wir vielleicht auch in mehreren Phasen. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Hast du jetzt nochmal für diese 2-3 Themenfelder, die wir aufgefächert haben, noch irgendwas, was wir sagen müssen, was du sagen musst, was wir übersprungen haben? Irgendwas noch?
Das, was wir vorhatten, haben wir,
glaube ich, grob geschafft. Und das war ja schon nicht wenig.
Ja, super. Sabrina, erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einsichten. Unglaublich viel Mehrwert, also für mich und ich denke auch für die Zuhörer. Wo kann man dich denn finden, wenn man mehr wissen will?
Am einfachsten ist es auf meiner
Homepage, das ist www.konings.de. Da ist eigentlich alles andere und sonst gerne auf Twitter.
Okay.
Da versuche ich eigentlich immer relativ aktiv zu bleiben, gerade wenn neue Arbeiten raus sind oder wenn irgendwelche Konferenzen anstehen.
Cool.
Das ist normalerweise der andere gute Weg, um mich zu finden.
Alles klar, super. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns baldigst wiedersehen. Und wir haben auf jeden Fall noch so ein paar andere Begriffe, die wir beugen könnten.
Sehr gerne.
Das ist mein täglich Brot. Ich kann Hammer. Sehr lange und viel über Begriffe reden.
Sehr cool. Okay, Sabrina, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich würde sagen, bis bald.
Bis bald.